Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass wir in Südalabama, wo mein Schwiegervater gelebt hat, von Verwandten umgeben sind, die Baptisten sind. Und diese Menschen, die Verwandten meiner Frau, sie glauben an die traditionellen Lehren des abgewandelten Christentums unserer Zeit. Sie haben teilweise einen ganz anderen Glauben oder ein anderes Glaubensgebäude als wir. Und diese Leute, die wir kennen, die Verwandten meiner Frau, sie wissen, dass wir anders denken. Deshalb gibt es manchmal interessante Diskussionen über Themen in der Bibel, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und eines dieser Themen ist das Thema Leben und Tod. Und damit meine ich die unsterbliche Seele und das, was mit den Menschen passiert, wenn ein Mensch stirbt. Und in den Gesprächen kommt es vor, dass diese Verwandten um ihre Sichtweise, dass es eine unsterbliche Seele gibt, sie zitieren Bibelstellen, von denen sie meinen, sie bestätigen ihre Sichtweise. Und nachdem sie uns die gesagt haben, wollen sie wissen, wie wir das sehen. Was ist unsere Antwort auf ihre Bibelstelle, ihre Belegstelle? Nun, nicht nur die Verwandten meiner Frau denken anders als wir in dieser Frage, sondern sehr viele Menschen. Dazu gehören einige Leser unserer Zeitschrift. Ich lese uns jetzt ein Zitat vor, das wir kürzlich erhalten haben. Ich zitiere: Bin nicht mit allem einverstanden, was Sie über Himmel und Hölle schreiben. Hier auf Erden fallen doch die Würfel, ob du ins Paradies oder in die Hölle kommst. In meiner Bibel redet Jesus sehr oft über die Hölle. Hat sich Jesus das ausgedacht? Jesus kam doch auf die Welt, um uns Sünder von unseren Sünden zu befreien. Er starb, damit wir sündenfrei leben können. Nun, wenn es keine Hölle gibt, wenn es kein Leben nach dem Tod in der Hölle gibt, so wäre Jesus vergeblich auf die Welt gekommen. Dann ist Sündigen keine schlimme Sache. Sündige, bis du tot bist. Wäre ja ideal, oder? Es ist ihre, er meint uns, unsere Verantwortung, was sie den Menschen predigen, und auch von ihnen allen muss letztlich jeder für sich selbst Rechenschaft ablegen vor unserem wunderbaren, dreieinigen Gott. Ende des Zitats. Meine Frage an uns heute lautet: Wie gut sind wir darauf vorbereitet, auf Fragen zu diesem Thema, unsterbliche Seele oder Leben nach dem Tod, zu antworten? Wir wollen uns heute mit einigen Bibelstellen befassen, die für manche Menschen die unsterbliche Seele beweisen, die sie als Belegstelle sehen. Wir tun das deshalb, weil wir, wie Petrus uns sagt, alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann sein sollen, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Das ist ein Zitat aus 1. Petrus 3 und in Vers 15. Wir sollen alle Zeit bereit sein, auf Fragen zu antworten, die mit unserer Hoffnung zu tun haben. Und ob es ein Leben nach dem Tod gibt und wie dieses Leben dann sein wird, das gehört zu der Hoffnung, die wir haben. Wir tun das heute aber auch deshalb, weil die Kirche in der letzten Zeit festgestellt hat, dass die Bibelkenntnis einiger Kandidaten für das Amt eines Ältesten mangelhaft ist. Und ich zitiere aus dem Bericht des Ältestenrats vom 23. August. Diesen Bericht haben wir im Verteiler an Sie weitergeleitet. Ich zitiere: Victor Kubik, er ist der Präsident unserer Kirche, erläuterte den Vorschlag zur Änderung des Prozesses für die Ordination von Ältesten und die Einstellung neuer hauptberuflicher Prediger. In letzter Zeit stellte man fest, dass einigen Ältesten eine grundlegende Bibelkenntnis fehlt. Die vorgeschlagene Änderung soll sicherstellen, dass unsere neu ordinierten Ältesten wahrheitsgemäß predigen. Interessante Aussage von Herrn Kubik. Am Rande gesagt, frage ich mich, wie es dazu kommen kann, dass man jemanden für das Amt eines Ältesten in Betracht zieht und nicht weiß, dass die Bibelkenntnis dieser Person mangelhaft ist. Das verstehe ich aber nicht. Aber gut, das ist nicht meine Sache. Und es ist der Apostel Petrus, der uns sagt, ich zitiere, ich will es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Das sagt er uns in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Der Apostel Petrus schreckte nicht davor zurück, Dinge zu wiederholen, die bekannt wären. Wiederholung tut gut. Wiederholung dient der Festigung der Kenntnis. Der Titel meiner Predigt heute lautet, ich benutze ganz selten einen Titel, aber heute habe ich einen, er lautet, die Toten sind entschlafen. Die Toten sind entschlafen. Nun, ich glaube, dass es heute niemanden gibt, der heute anwesend ist oder der zuhört, der an die unsterbliche Seele glaubt. Wir wissen, dass es sie nicht gibt. Aber wie Petrus gesagt hat, sinngemäß, Wiederholung tut gut. Und ich will Sie nicht langweilen, deshalb eine Herausforderung an Sie, wenn Sie heute in der Predigt, in der ganzen Predigt, nicht wenigstens eine Sache hören, über die Sie nicht nachgedacht haben oder nicht gehört haben, dann lade ich Sie in Schlucksee beim Fest auf ein Bier oder einen Kaffee ein. Dann schließen wir eine Wette ab. Wenn Sie verlieren, brauchen Sie mich nicht einladen. Es ist eine Einwegwette. Wenn Sie heute in der ganzen Predigt nicht wenigstens eine Sache hören, die für Sie neu ist, oh, daran habe ich noch nie gedacht, dann sind Sie eingeladen in Schlucksee auf ein Bier oder einen Kaffee. Die Toten sind entschlafen. Als erstes wollen wir ein klares Fundament zu diesem Thema schaffen. Und unser Leitmotiv ist der Gedanke, dass die Heilige Schrift nicht gebrochen werden kann. Sie widerspricht sich nicht. Widerspricht sie sich, dann können wir hier das ganze Buch in den Eimer schmeißen. Und deshalb wollen wir als erstes ein klares Fundament zu diesem Thema schaffen. Wir werden nicht alle Bibelstellen nachschlagen, die wir heute behandeln. Ich werde einige einfach vorlesen, der Zeit halber, damit wir die Zeit nicht überschreiten. Aber die erste Bibelstelle, die schlagen wir bitte gemeinsam nach. Sie ist uns allen bekannt. Wir finden sie in 1. Thessalonicher. Kapitel 4, und es sind die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Paulus schreibt an die neuen Christen in Thessalonich. Diese Menschen waren vielleicht nur 2-3 Monate Christen, getaufte Mitglieder der Kirche Gottes, würden wir sagen. Und in Vers 13 lesen wir, wir wollen euch aber, lieber Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Interessanterweise hat man in Thessalonich und in anderen griechischen Städten der Antike alte Grabsteine gefunden, auf denen Beileidsbekundungen sind, dass die verstorbene Person praktisch auf ewig weg ist, ja. Und Paulus spielt darauf an, wenn er sagt, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben, die meinen, mit dem Tod ist alles aus. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Vers 15. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. In diesen Versen, die wir sehr gut kennen, kommt das Wort entschlafen dreimal vor. Und daran erkennen wir, biblisch gesehen, den Zustand der Toten. Sie sind entschlafen. Das Wort, das Paulus hier verwendet, also das griechische Wort, kommt auch sonst im Neuen Testament vor und es bedeutet eindeutig den Zustand des Schlafes. Dasselbe Wort wird zum Beispiel verwendet, wenn es um Jesu Jünger im Garten Gethsemane geht und sie waren dabei, während Jesus betete, während Jesus seinen himmlischen Vater anflehte, sie waren dabei einzuschlafen, zu schlafen. Die Wachposten am Grab Jesu, ihnen wurde gesagt, als der Leichnam Jesu verschwunden war und sie eingeschlafen waren, dort steht das Wort, dasselbe griechische Wort. Was haben die Wachposten in der Zeit gemacht? Sie haben geschlafen. Was ist der Zustand der Toten? Sie schlafen. Der Tod ist ein Schlaf, biblisch gesehen. Und das bestätigt uns der Prophet Daniel. Ich lese uns eine Stelle vor. Sie können die Versangabe notieren. Daniel 12, Vers 2. Daniel schrieb über die Zeit, wenn Jesus wiederkehrt, viele, die unter der Erde schlafen liegen. Wo sind sie? Sie sind begraben, sie sind tot, sie schlafen. Sie werden aufwachen. Es geht hier um den Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Die einen zum ewigen Leben, die anderen, zeitversetzt später beim Gericht, zu ewiger Schmach und Schande. Also der Gedanke, dass die Toten schlafen, dass man entschlafen ist, wenn man stirbt, ist nicht neu im Neuen Testament. Wir haben das auch im Alten Testament. Daniel sagt uns, dass diejenigen erst dann wieder leben werden, wenn Jesus wiederkommt, die jetzt unter der Erde liegen, die begraben sind und sie schlafen. Als nächstes gehen wir auf die Frage ein, wie begann menschliches Leben? Auch das ist für uns nicht neu. Im zweiten Kapitel von 1. Mose 1, das können wir nachschlagen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, diese Stelle lese ich aus der Elberfelder Bibel vor. 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Dort halten wir kurz an. Ich lese, wie ich sagte, aus der Elberfelder Bibel. Also die Erschaffung von Adam war abgeschlossen. Jedenfalls sagen wir, die Herstellung seines Körpers oder wie man das beschreiben will, anscheinend lag er dort auf dem Boden, auf der Erde, sein Körper vollständig erschaffen, aber er lebte noch nicht. Und Gott hauchte in seine Nase Atem des Lebens und was passierte? Er wurde zu einem atmenden Wesen und in der Elberfelder Bibel heißt es dann weiter, so wurde der Mensch eine lebende Seele. So wurde der Mensch eine lebende Seele. In der früheren Lutherbibel war der Wortlaut ähnlich. Er wurde zu einer lebendigen Seele. In anderen Bibelübersetzungen findet man heute an dieser Stelle das Wort Wesen oder Person. Er wurde zu einem Lebewesen, zu einem lebenden Wesen. Und im hebräischen Urtext finden wir hier dort, wo entweder das Wort ein lebendiges Wesen, ein Lebewesen oder hier bei der Elberfelder Bibel, da steht eine lebende Seele. Weiß jemand, was der hebräische Ausdruck ist, der hier verwendet wird? Nefesh, richtig. Nefesh, daran erkenne ich, ich muss mir mehr Mühe geben, damit ihr das Bier nicht bekommt. Es überrascht viele zu erfahren, dass Nefesh nicht allein menschliches Leben bedeutet. Nefesh wird im Alten Testament auch in Bezug auf tierisches Leben verwendet, und zwar in Bezug auf atmende Tiere. In der Beschreibung der Erschaffung des Lebens im Meer heißt es, auch auf andere Tiere, nicht nur atmende Tiere, Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das Wort Getier, das ist 1. Mose 1 und Vers 21, 1. Mose 1, Vers 21, das deutsche Wort Getier in diesem Vers ist wieder das Wort Nefesh. Nefesh. Die Seele, Nefesh, oder der Mensch als lebendige, als lebende Seele, ist nicht unsterblich, denn sie stirbt. Auch hier möchte ich aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Diese Stelle ist uns gut bekannt in Hesekiel 18. Sie können die Verse notieren, wir schlagen sie jetzt nicht nach, aus Zeitgründen. Hesekiel 18, Vers 4 und Hesekiel 18, Vers 20. Gott sagt, alle Seelen, alle Nefesh gehören mir. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele, Nefesh, des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, das Nefesh, das sündigt, sie allein soll sterben. Das war der Wortlaut der Elberfelder Bibel. Wieder ist das Wort Nefesh hier im Urtext, dort, wo man in der Elberfelder Bibel das Wort Seele liest. Und dieses Nefesh ist sterblich. Es hat keine unsterbliche Seele. Sie ist sterblich und in keiner Weise unsterblich, denn sie ist dem Tod unterworfen. Nun, einige Stellen aus Prediger und aus den Psalmen. Salomo stellte fest, dass alle Nefesh im Tod das gleiche Schicksal erleben, ob es sich jetzt um Menschen handelt oder Tiere. Er schrieb, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Was wird aus einem Nefesh, wenn es stirbt, wenn die Zeit der Verwesung, des Abbaus vom Körper lange genug anhält, dann ist nur noch Staub übrig. Das schreibt Salomo in Prediger 3, die Verse 19 und 20. Und rufen wir uns in Erinnerung, was Gott dem Adam sagte, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Gott sagte dem Adam, du bist Erde, sollst wieder zu Erde werden. Das bist du, Erde. Du bist physisch, du bist materiell. 1. Mose 3 und Vers 19. 1. Mose 3 und Vers 19. Jetzt einige Stellen, die ich uns schnell vorlese. Ich sage Ihnen immer, wo Sie die Stelle finden können. Haucht der Mensch sein Leben aus und kehrt er zurück zur Erde, dann ist es aus mit all seinen Plänen. Wenn wir aushauchen, wenn wir zum letzten Mal ausatmen und letztendlich wieder zur Erde werden, dann ist es aus mit unseren Plänen. Das finden wir im Psalm 146, Vers 4. Psalm 146, Vers 4. Ich habe aus der Einheitsübersetzung vorgelesen. Eine weitere bekannte Stelle. Im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Das ist Psalm 6 und Vers 6. Da sehen wir, dass David und sein Salomo in dieser Sache einer Meinung wären. Salomo hat geschrieben, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie wissen nichts. Prediger 9, Vers 5. Prediger 9, Vers 5. Und noch einmal David. Die Toten können den Herrn nicht mehr loben. Die Toten können den Herrn nicht mehr loben. In Psalm 115 und Vers 17. Psalm 115 und Vers 17. Und diesen letzten Vers habe ich aus der Übersetzung Hoffnung für alle vorgelesen. Weitere Stellen dieser Art behandeln wir im Augenblick nicht, aber damit haben wir eine Grundlage geschaffen, glaube ich, die uns klar zeigt, dass die Aussage der Bibel in Bezug auf den Zustand der Toten die ist, die Toten schlafen, sie sind ohne Bewusstsein, sie wissen nichts, sie loben Gott nicht, ihre Pläne sind zu Ende, sie sind abgeschlossen, wenn man stirbt. Und das alles deutet darauf hin, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Und vergessen wir nicht, wie ich eingangs gesagt habe, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das sagt uns Jesus Christus. Und deshalb, wenn es Bibelstellen gibt, die anzudeuten scheinen, dass es eine unsterbliche Seele gibt oder dass das Leben unmittelbar nach dem Tod weitergeht, müssen sich diese Stellen mit den klaren Aussagen, die wir gerade behandelt haben, vereinbaren lassen, oder die Bibel widerspricht sich. Und widerspricht sich die Bibel, dann ist die Schrift gebrochen. Und auf sie ist kein Verlass, auf sie wäre kein Verlass. Und nun wollen wir zum eigentlichen Thema kommen. Wir werden heute einige Bibelstellen behandeln, die für manche Menschen die unsterbliche Seele beweisen. Durch die Art, wie wir diese behandeln, glaube ich, hat man dann eine gute Vorstellung, wie man bei den anderen, die wir heute nicht behandeln, vorgehen kann. Unser erstes Beispiel ist Henoch. Henoch, er gehört zu den Patriarchen der Bibel, die in Hebräer Kapitel 11, dem sogenannten Glaubenskapitel, erwähnt werden. Und über ihn finden wir Interessantes in der Bibel. In 1. Mose 5 und Vers 24 heißt es, 1. Mose 5, Vers 24, das lese ich uns vor, weil wir den Hebräerbrief gleich nachschlagen. Und weil er, Henoch, mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Mehr sagt uns die Bibel an der Stelle nicht. Henoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Nun schlagen wir Hebräer 11 und Vers 5 nach. Die Stelle wollen wir gemeinsam lesen. Hebräer 11, Vers 5. Hebräer 11, Vers 5. Dieser Vers fügt etwas hinzu zu dem, was wir in 1. Mose Kapitel 5 erfahren, denn dort heißt es in Hebräer 11 und Vers 5, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Sehen Sie, da sagen einige sofort, aha, Henoch sah den Tod nicht. Er wurde entrückt. Er ist im Himmel. Er kam dann gleich in den Himmel. In den Versen, die wir gelesen haben, wird uns aber nicht gesagt, man muss immer die Frage stellen, was sagt uns der Vers genau und was sagt er nicht? In diesen Versen wird uns nicht gesagt, wohin Gott Henoch entrückte, sondern nur, dass er ihn entrückte. Und wir haben die Aussage, die wir im Johannesevangelium finden, etwa 3000 Jahre später, nachdem das mit Henoch passiert war. Diese Bibelstelle kennen wir, manche kennen sie sogar auswendig. Niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Es gab zumindest bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Johannes sein Evangelium verfasste, etwa 60 Jahre nach dem Tod Jesu Christi, nur einen einzigen Menschen, der jemals in den Himmel aufgefahren war, und das war derjenige, der vom Himmel herabgekommen war, und das war natürlich Jesus selbst. Also wenn man Hebräer 11, Vers 5 so auslegen will, dass Henoch in den, wir würden dazu sagen, dritten Himmel entrückt wurde, dann widerspricht Hebräer 11, Vers 5 dem Apostel Johannes. Also das kann nicht sein, weil die Schrift nicht gebrochen werden kann. Außerdem sagt uns Hebräer 11, dass die verstorbenen Helden des Glaubens, die in diesem Kapitel erwähnt werden, ich habe die Namen einmal gezählt, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr auswendig, aber ungefähr 30 Namen werden in diesem Kapitel namentlich genannt. Sie gehören zu den verstorbenen Helden des Glaubens aus alttestamentlicher Zeit, und dazu gehört Henoch, weil er in diesem Kapitel namentlich genannt wird. Hebräer 11 sagt uns, dass alle diese Helden nicht im Himmel sind, sondern immer noch auf ihre Belohnung warten. Lesen wir die letzten zwei Verse des Kapitels, Hebräer Kapitel 11. Diese alle, dazu gehört Henoch, haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war. Und wenn der Himmel tatsächlich die Belohnung ist, was er nicht ist, das wissen wir, wenn der Himmel tatsächlich der Belohnung wäre, die Gott uns verheißt, dann sagt uns dieser Vers hier, diese zwei Verse sagen uns, dass Henoch diese Belohnung nicht erhalten hat. Er ist also nicht in den dritten Himmel entrückt worden. Ganz abgesehen davon, dass das nicht die verheißene Belohnung ist. Weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, wenn wir die zwei Verse zu Ende lesen, denn sie sollten, diese Helden des Glaubens, nicht ohne uns vollendet werden. Wir werden alle in etwa zur gleichen Zeit vollendet, vielleicht mit ein paar Sekunden Unterschied, denn die Toten werden zuerst auferstehen. Es gibt also eine Reihenfolge und dann unmittelbar danach diejenigen, die noch am Leben sind, werden verwandelt. Wir werden sozusagen alle zusammen vollendet. Also alle Namen, die wir in Hebräer 11 finden, diese verstorbenen Helden des Glaubens, die beispielhaft gelebt haben, sie haben ihre Belohnung noch nicht erhalten. Dazu gehört auch Henoch. Und nach diesen zwei Bibelstellen, Hebräer 11, Verse 39 und 40 und Johannes 3, Vers 13, niemand ist gen Himmel gefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Ich glaube, ich habe vergessen, die Bibelstelle zu erwähnen. Das ist Johannes 3, Vers 13. Nach diesen beiden Bibelstellen ist Henoch weder in den Himmel gefahren, noch hat er das verheißene ewige Leben bereits empfangen. Was passierte denn wirklich mit Henoch? In 1. Mose 5, Vers 23 lesen wir, alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Alle Tage Henochs, das heißt, er ist dann gestorben. Wie alt wurde er? 365 Jahre. Er lebte so lange und nicht länger. Und der Ausdruck alle Tage in 1. Mose Kapitel 5 wird auch in Bezug auf 8 weitere Personen benutzt, von denen alle offensichtlich gestorben ist. Eigentlich sagt uns die Bibel nicht im Detail, was mit Henoch passiert ist. Anzunehmen ist, das ist meine Vermutung, dass er, weil er mit Gott wandelte, verfolgt worden ist. Und dass Gott um der Verfolgung willen, um ihn vor Verfolgung zu schonen, ihn woanders hin entrückt hat, nicht in den Himmel, sondern einfach an eine andere Stelle, damit er nicht mehr gefunden werden konnte. Seine ganzen Tage betrugen 365 Jahre. Er hat seine Verheißung nicht empfangen, noch nicht empfangen. Das sagt uns Hebräer Kapitel 11. Also Henoch ist nicht im dritten Himmel, sondern er liegt im Grab irgendwo, ist wahrscheinlich vollständig verwest und wartet auf die Auferstehung. Das ist unser erstes Beispiel gewesen. Unser zweites Beispiel, das nächste Beispiel, handelt von der Wahrsagerin in Endor, die Israels König Saul besuchte, kurz vor dem Ende seines Lebens, am Vortag seines Todes. Und dazu schlagen wir 1. Samuel, Kapitel 28 nach. 1. Samuel, Kapitel 28. 1. Samuel, Kapitel 28. Die ersten Verse des Kapitels zeigen uns, dass eine anscheinend große Schlacht mit den Philistern bevorstand. Und Saul, König Saul von Israel, wollte wissen, was passieren würde. Also was kommt auf uns zu? Und in Vers 6 lesen wir, Vers 6, Vers 5 sagt uns, er sieht das Heer, er sieht die Armee der Philister. Er fürchtete sich, sein Herz verzagte sehr, und er befragte den Herrn. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los Licht, noch durch Propheten. Gott gab ihm keine Antwort. Saul hatte sich ja durch seine Rebellion und sonstige Lebensführung sehr weit von Gott entfernt. Jetzt lesen wir Verse 7 und 8. Also Gott antwortet ihm nicht. Was fällt ihm ein? Er geht zu einer Wahrsagerin oder er lässt eine suchen. Vers 7. Da sprach Saul zu seinen Getreuen. Sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist ein Weib, Das kann Tote beschwören. Auch hier halten wir kurz an, wir rufen uns in Erinnerung die Grundlage, die wir vor wenigen Minuten geschaffen haben, etabliert haben. Die Bibel kann sich nicht widersprechen, sie darf sich nicht widersprechen. Und die einschlägigen Stellen zeigen uns, der Tod ist ein Schlaf. Man schläft ein, man ist ohne Bewusstsein, man kann Gott nicht loben. Die Pläne sind aus, sie können nicht mehr verwirklicht werden. Das muss man im Sinn behalten, wenn man liest, hier geht es um jemanden und diese Person kann Tote beschwören. Wie kann man einen Toten, der schläft, beschwören? Vers 8. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe. Und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst. Aha, das ist interessant. Jetzt ist nicht mehr die Rede von Toten, sondern von Geistern. Du kannst Geister beschwören. Und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Dann wollte die Frau wissen, sie kennen die Geschichte, denke ich, wen soll ich dir heraufholen? Saul sagt ihr, Samuel. Und in dem Augenblick erkennt die Wahrsagerin, dass es sich um Saul handelt. Und sie hat Angst, weil sie meint, sie kommt jetzt ums Leben, weil Saul die Wahrsagerinnen aus dem Land verbannt hatte. Er hatte sie ja hinrichten lassen. Und er sichert ihr zu, ihr passiert nichts. Jetzt lesen wir Vers 10. Das ist sein Versprechen, dass ihr nichts passiert. Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach das Weib, wen soll ich dir heraufholen? Er wollte Samuel haben. Nun Vers 13. Der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Also Saul selbst hat die Erscheinung nicht gesehen, sondern das Weib, die Totenbeschwörerin. Sie hat die Erscheinung gesehen. Was siehst du? Ihre Antwort ist interessant. Ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach, wie ist er gestaltet? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Also Saul sah die Gestalt nicht, nur die Wahrsagerin. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Nun, in den nachfolgenden Versen gibt es ein Gespräch, das zwischen Saul, das ist der Eindruck, den man hier bekommt, und Samuel stattfindet. Aber es war kein Gespräch zwischen Saul selbst und Samuel, denn der Geist, es handelte sich um einen Dämon, sprach durch das Medium. Saul unterhielt sich mit der Wahrsagerin. Und sie sagte ihm, was der Dämon sagte, die Erscheinung, der Geist. In derselben Weise, wie Saul die Gestalt nicht gesehen hatte, sondern die Gestalt wurde ihm beschrieben, die Wahrsagerin hat sie die Gestalt gesehen, und daraus zog Saul den Schluss, dass es sich um Samuel handelt. Biblisch gesehen kann das die einzige Erklärung für diese Situation sein, denn Samuel war tot. Er schlief. Und alle Aussagen, die wir gelesen haben, beziehen sich natürlich auch auf Gerechte. Die Gerechten, die sterben, können Gott nicht loben. Sie haben kein Bewusstsein, sondern es war ein Dämon, der sich als Samuel ausgab. Dieser Dämon hat dann auch gesagt, morgen wirst du sterben. Wissen die Dämonen manchmal, was Gott erlauben wird? Ja, das wissen sie. Dieser Dämon hat gewusst, dass Saul am nächsten Tag stirbt, und das hat er dann durch das Medium dem Saul mitgeteilt, und so ist es dann auch gekommen. Hier war es nicht der Samuel, der wieder lebend geworden ist, sondern es handelte sich um einen Dämon, der sich als Samuel ausgab. Die ganze Handlung hier fand zwischen dem Medium, der Frau und Saul statt. Saul musste sich die Gestalt beschreiben lassen. Er hat sie nicht gesehen. Das, was er sagte, hat er dem Medium gesagt. Und das Medium antwortete, der Dämon gab der Frau dann ein, wie sie antworten sollte. Das wäre die biblische Erklärung für die Wahrsagerin bei Endor, dass hier Samuel wieder gelebt haben sollte. Unser nächstes Beispiel handelt vom Propheten Elia. Das Beispiel können wir schnell abhaken. Manche sehen Elia als Beispiel für die Richtigkeit der Lehre, dass die Gerechten eine unsterbliche Seele haben und gleich nach dem Tod in den Himmel fahren. Wir lesen jetzt in 2. Könige, Kapitel 2. 2. Könige, Kapitel 2, müssen wir nachschlagen. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elise von Gilgal weg. Gott hatte schon entschieden, dass Elias Prophetenamt zu Ende war, sein Nachfolger war Elisa, und Elisa sollte ja, sagen wir, das Prophetenamt von Elia übernehmen. Und Vers 1 sagt uns, das hatte Gott vor. Gott hatte vor, Elia im Himmel, gen Himmel zu holen. Jetzt Vers 11. Und als sie miteinander gingen und redeten, und hier muss man dazu sagen, wir lesen die Verse, die dazwischen liegen, nicht. Jedes Mal, wenn Elia sagte, ich werde mich von dir verabschieden, hat Elise gesagt, nein, ich bleibe bei dir. Und wenn Elia immer präsent gewesen wäre, hätte Elise sein Amt als Prophet nicht antreten können. Das ist jetzt der Hintergrund zu alledem, was jetzt passieren wird. Elise wollte Elia nicht verlassen. Er hat ihm wiederholt gesagt, nein, ich gehe mit, ich verlasse dich nicht. Und dann lesen wir in Vers 11, und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Dann sagen einige, ja, oh ja, Gott hat ihn in den Himmel aufgenommen. Wir haben nochmals die Bibelstelle im Johannesevangelium, die ich vorhin zitiert habe, niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, also Jesus Christus. Elia ist nicht gen Himmel gefahren, damit ist der dritte Himmel gemeint, der Standort von Gottes Thron. Und das können wir sehr schnell beweisen, denn circa 13 Jahre später erhielt Joram, König von Juda, einen Brief von Elia. Also die müssen eine besondere Post gehabt haben, wenn Elia vom dritten Himmel aus seinen Brief auf die Erde schicken konnte. Jetzt ein bisschen sarkastisch gemeint. Die Stelle nenne ich Ihnen, wir schlagen sie nicht nach, 2. Chronik, Kapitel 21, 2. Chronik, Kapitel 21, die Verse 12 bis 15. 2. Chronik 21, die Verse 12 bis 15. Und das ist, wie ich sagte, etwa 13 Jahre später bekommt der jüdische König Joram einen Brief von Elia. War Elia im Himmel? Nein. Er war noch am Leben. Gott hatte ihn räumlich von seinem Nachfolger Elisa entfernt, damit Elisas Prophetenamt beginnen konnte. Denn Elisa hatte anscheinend nicht vor, Elia zu verlassen oder Elia gehen zu lassen. Nun, ist das unmöglich, dass Gott jemanden auf wunderbare Weise von einer Stelle irgendwo hin transportiert? Haben Sie nicht das Beispiel von Philippus im Sinn, in Apostelgeschichte Kapitel 8? Er ist in Samarien und auf einmal bewegt ihn Gott fort. Wie das vonstatten gegangen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es stattgefunden hat. Und er befindet sich auf dem Weg nach Äthiopien und führt dann ein Gespräch mit dem äthiopischen Kämmerer und tauft diesen Mann. Und es war Gott, der ihn befördert hat, auf wunderbare Weise. Gott hat den Elia einfach irgendwo anders hin befördert. Nicht in den dritten Himmel. Das würde der Bibel widersprechen. Das würde dem Apostel Johannes widersprechen. Übrigens gehört Elia zu denen in Hebräer 11, die die Verheißung noch nicht empfangen haben. Nein, Elia war nicht im Himmel. Er war noch am Leben. Das beweist uns der Abschnitt in 2. Chronik, Kapitel 21. Nun wenden wir uns dem Neuen Testament zu. Denn auch dort gibt es einige Beispiele, die Leute anführen, als Belegstelle für die Richtigkeit der Lehre von der unsterblichen Seele. Und ich möchte als erstes mit einem Gedanken anfangen. Und zwar geht es um Jesu Freund Lazarus. Jesu Freund Lazarus. Wir schlagen die Stelle nicht nach. Wir finden diese Erzählung in Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11. Und Sie kennen die Geschichte. Lazarus war schwer krank. Seine Schwestern haben Jesus informiert. Was tut Jesus? Er eilt nicht sofort hin, sondern er verbleibt dort, wo er war. Er lässt den Lazarus sterben und er erscheint, salopp gesagt, er taucht erst dann auf, nachdem Lazarus schon 3 Tage tot ist. Denn das wird dem Jesus gesagt. Als Jesus die Juden aufforderte, machen sie das Grab auf. Sie haben gesagt, er ist schon so lange tot, er stinkt, ja. Also Jesus griff nicht sofort ein. Nun überlegen wir uns die Logik, die da sein muss, wenn man an die unsterbliche Seele glaubt. Lazarus war anscheinend ein gerechter Mensch, denn er war Jesu Freund. Er war auch Jude. Und wenn es die unsterbliche Seele gibt, warum hat Jesus seinen Freund Lazarus nicht einfach in Ruhe gelassen? Er war schon, sagen wir, hinüber in das andere Leben. Wenn es die unsterbliche Seele gibt, war Lazarus bereits im Jenseits, was immer das Jenseits wäre. Und Jesus holt ihn dann von Jenseits zurück. Und das ist nicht unser Thema heute, ist ein verwandtes Thema, aber nicht unser Thema heute. Diese Nahtoderfahrungen, es gibt Menschen, die, wie Sie wissen, in diesem Nahtodbereich meinen, sie sehen Licht am Ende des Tunnels und sie haben ein warmes Gefühl, sofern jemand, der im Sterben liegt, das überhaupt empfinden kann. Das wird als etwas sehr Positives geschildert. Nehmen wir an, es gibt die unsterbliche Seele und der Jesus holt den Lazarus zurück und Lazarus fährt ihn an. Es war doch so wunderbar im Jenseits und du hast mich zurückgeholt. Warum? Aber es gibt Menschen, die an die unsterbliche Seele glauben, und wenn man ihnen das sagt, was ich euch jetzt ein bisschen sarkastisch gesagt habe, sie haben eine Erklärung dafür. Ihre Erklärung lautet, aha, Jesus war noch nicht von den Toten auferstanden, sodass Lazarus noch nicht in den Himmel fahren konnte. Das ist erst dann erfolgt, als Jesus selbst von den Toten auferstanden ist. Seine Seele schwebte irgendwo in der Nähe des Grabes. So wird das damals gewesen sein. Unsere Antwort darauf wäre, was war aber mit König David? Der Apostel Petrus sagt uns, dass David nach Jesu Auferstehung nicht im Himmel war. In Apostelgeschichte Kapitel 2, in seiner inspirierten Predigt zu Pfingsten. Petrus sagte, ich lese uns die Stelle vor, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Wo war David nach Jesu Auferstehung? Immer noch in seinem Grab. Das ist ja die klare Aussage von dem Apostel Petrus. Und ich erinnere uns an die Aussage des Propheten Daniel. Daniel sagte, viele, die unter der Erde schlafen liegen, dazu wird König David gehören, werden wieder leben. Sie werden erwachen, wenn Jesus wiederkehrt. Also nur eine interessante Sache, meiner Meinung nach, mit Jesu Freund Lazarus. Wenn es die unsterbliche Seele wirklich gibt, warum hat Jesus seinen Freund Lazarus nicht einfach im Jenseits belassen? Warum musste er ihn, seine Seele, wieder in diesen Leib, diese Hülle, zurückholen? Als nächstes geht es uns um den Apostel Paulus. Denn bei ihm gibt es ein paar Aussagen, die manche als Beweis für die unsterbliche Seele sehen. Und die eine Stelle, die wir jetzt behandeln, die finden wir in Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, die Verse 21 bis 24. Philipper Kapitel 1, die Verse 21 bis 24. Sehr bekannte Stelle, wenn es um die unsterbliche Seele geht. Philipper Kapitel 1, Verse 21 bis 24, Vers 21. Paulus schreibt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also erst einmal betonen wir seine Wortwahl zu Beginn von Vers 22. Wenn ich weiterleben soll im Fleisch, das ist die eine Seite, das ist der Gegensatz zu dem, was er jetzt sagt. Vers 23. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und auf diese Verse springen die Verteidiger der unsterblichen Seele. Sie sagen uns, ja, Paulus sagt auf der einen Seite, weiterleben im Fleisch oder aus diesem Leben, aus dieser Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Und wenn er gestorben wäre, wenn er gesagt hätte, jetzt will ich sterben und gleich bei Christus sein, das wäre seine unsterbliche Seele gewesen. Aus der Welt zu scheiden, das ist der Wortlaut der Lutherbibel, in der Elberfelder Bibel und in anderen deutschen Bibeln steht, abzuscheiden, abzuscheiden. Nun dachte Paulus wirklich, er würde gleich nach dem Tod bei Christus sein. Denn das ist die Schlussfolgerung, die manche aus diesen drei Versen ziehen, diesen vier Versen ziehen, die wir gelesen haben. Dies ist der Mann, der uns erzählt, dass die Toten schlafen und erst bei Jesu Wiederkehr wieder zum Leben erweckt werden. Wenn er selbst gemeint hat, er würde unmittelbar nach seinem Tod bei Christus sein, dann hat er die Gläubigen falsch informiert. Zum Beispiel in dem Brief, aus dem wir zu Beginn der Predigt gelesen haben, 1. Thessalonicher Kapitel 4, da ging es um die Entschlafenen in Christus, die so lange schlafen, bis Christus wiederkehrt. Paulus hätte sich widersprochen. Oder man könnte meinen, es gibt eine zweigleisige Belohnung. Für wirklich tolle Leute wie Paulus gibt es sofort nach dem Tod das Wiedersehen mit Christus. Und für die anderen Christen, die nicht so toll sind, sie müssen halt warten, bis Jesus wiederkehrt. Das wäre natürlich Unsinn. Wir lassen Paulus selbst erklären, wann er erwartete, bei Christus zu sein. Und das sagt er uns in seinem quasi Abschiedsbrief. Das ist 2. Timotheus Kapitel 4. Und dieses Kapitel wollen wir jetzt nachschlagen und die Verse 6 bis 8 lesen. Sie sind uns sehr gut bekannt. 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Und in diesen Versen antwortet Paulus auf die Frage, wann er erwartete, bei Christus zu sein. Sollte das sofort nach seinem Tod erfolgen? Nein, das zeigen uns diese Verse. Er schreibt, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Er war zum zweiten Mal in Rom. Eine Gerichtsverhandlung stand bevor oder war schon abgeschlossen. Er wusste, dass er bald sterben wird. Und deshalb schreibt er in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, sofort nach meinem Tod geben wird. Nein, das steht dort nicht. An jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Was ist mit jenem Tag gemeint? Es ist der Tag der Erscheinung Jesu Christi. Und diese Erscheinung behandelt Paulus mehrmals in seinen Briefen an die verschiedenen Gemeinden. Es ist der Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Jesu Christi, wenn Jesus das zweite Mal auf der Erde erscheint. An jenem Tag, an diesem Tag, der Rückkehr Jesu Christi, erhält Paulus die Krone der Gerechtigkeit. Er lebt dann wieder. Und wir stellen fest, wenn man nicht nur dieses Beispiel, sondern auch die anderen Beispiele behandelt, die wir heute behandeln, man stellt fest, dass die Leute, die diese Bibelstellen als Belegstellen anführen, entweder die Bibel nicht sehr gut kennen, als sie die anderen Stellen, die dem widersprechen, woran sie glauben, sie kennen sie nicht. Oder sie wollen sie nicht heranziehen, ja, um alles miteinander abzuwägen. Paulus hat niemals geglaubt, dass er gleich nach seinem Tod bei Christus sein würde, sondern er hat geglaubt, er würde an jenem Tag, wenn Christus erscheint, bei ihm sein und dann zu dem Zeitpunkt auch seine Krone der Gerechtigkeit, symbolisch für das ewige Leben und den Eingang in das Reich Gottes, erhalten. Und die Antwort von Paulus hier in 2. Timotheus, Kapitel 4, ist auch eine Antwort auf eine andere Bibelstelle, die für manche ein Hinweis auf die unsterbliche Seele ist. Und diese andere Stelle, diesen Abschnitt schlagen wir nach. Wir finden ihn in 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Hier heißt es, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, also unser Körper sozusagen, eigentlich ist damit das Leben gemeint, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, ob wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Hier in diesen Versen sehen einige zum einen einen Beweis für die unsterbliche Seele. Wir wollen nicht mehr in dieser irdischen Hütte sein, sondern wir wollen die himmlische Hütte empfangen. Und sie verbinden das auch mit der Himmelfahrt. Dann sind wir im Himmel. Interessant ist eine Fußnote der Einheitsübersetzung zu diesem Abschnitt. Ich lese die Fußnote vor. Paulus vergleicht den Leib mit einem Zelt, einer Wohnung, einem Haus oder einem Kleid. Er erwartet eine Verwandlung, ein Überkleidetwerden des irdischen Leibes in den Auferstehungsleib, den Gott im Himmel bereithält. Es ist interessant, dass dieser Kommentar, diese Fußnote der Einheitsübersetzung, das, was hier steht, mit der Auferstehung verbindet. Ja, es wird eine Auferstehung stattfinden und zu dem Zeitpunkt erhalten wir einen neuen Leib. Und wo wird dieser Leib für uns bereitgehalten zur Zeit? Im Himmel, bis wir ihn empfangen. Und es ist interessant, zum Schluss von Vers 2 nochmals, da wird uns gesagt, dass diese zukünftige Behausung, die ist vom Himmel. Nicht, dass wir dann im Himmel sind, sondern die Behausung, der Geistleib, der wir sein werden, die ist vom Himmel. Und das ist dasselbe, was Paulus auch an anderer Stelle schreibt. Wir schlagen dazu 1. Korinther Kapitel 15 nach, auch hier sehr bekannte Verse. 1. Korinther Kapitel 15, wir lesen die Verse 44 bis 49. 1. Korinther 15, die Verse 44 bis 49. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wo wird der natürliche Leib gesät? Damit ist die Beisetzung gemeint, wenn man stirbt. Hier auf Erden. Und wo findet die Auferstehung zu einem geistlichen Leib statt? Im selben Gedankengang, hier auf der Erde. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Vers 45. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Das war als erster Jesus selbst. Wie der irdische ist, Vers 48, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Gemeint ist des geistlichen. Wir werden einen Geistleib haben. Und Paulus fährt dann fort in den sehr bekannten Versen ab Vers 40, 50 und beschreibt die Auferstehung, die hier auf der Erde stattfindet. Das sagen uns alle Bibelstellen im Neuen Testament, die Auferstehung, findet hier statt. Also die Krone der Gerechtigkeit, symbolisch für das ewige Leben und den Eingang in das Reich Gottes, erhalten wir auf Erden bei der Wiederkehr Jesu Christi, bei der Auferstehung oder bei der Verwandlung, und wir erhalten dann auch zu demselben Zeitpunkt den Geistleib, der zurzeit für uns im Himmel aufbewahrt wird. So könnte 2. Korinther Kapitel 5 wie folgt übersetzt werden: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau im Himmel. Wo befindet er sich jetzt? Dieser Geistleib im Himmel. Von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Es ist nicht der Fall, dass wir den Geistleib dann im Himmel haben und ewig dort leben, sondern er wird zurzeit dort für uns aufbewahrt, ebenso die Krone der Gerechtigkeit, und das erhalten wir, wenn Jesus wiederkehrt. Nun unser letztes Beispiel, und es hat zwei Seiten. Ich zitiere aus einem Leserbrief. Hier geht es um einen Leser, der mit unserer Sichtweise nicht einverstanden ist, dass die Toten schlafen, dass man beim Ende des Lebens einfach einschläft, sozusagen. Ich zitiere, das war übrigens in den vielen Beispielen, die diese Person aufgeführt hat, das letzte Beispiel. Einer der wichtigsten Hinweise Gottes auf die unsterbliche Seele ist doch der Ausspruch unseres geliebten Herrn Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bibelstelle kennen Sie, Lukas 23, Vers 43. Es geht um den sogenannten Schächer am Kreuz. Drei wurden gekreuzigt. Jesus wurde mit zwei Verbrechern gekreuzigt, und dem einen Verbrecher sagte Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zunächst gilt es zu klären, wo das Paradies ist, von dem Jesus sprach. Jesus erwähnte in seiner Offenbarung an den Apostel Johannes, in der Offenbarung, einen Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Einen Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das sagte er in Offenbarung 2 und Vers 7. Und in Offenbarung Kapitel 22, Vers 2 erfahren wir, dass es in dem neuen Jerusalem einen Baum des Lebens geben wird. Also das Paradies ist letztendlich die Erde selbst, wenn die neue Erde auf die Erde kommt, wenn es den neuen Himmel und die neue Erde gibt und Gott der Vater selbst hier mit allen Geretteten auf der Erde leben wird. Erst dann wird der Mensch mit Gott in diesem Paradies zusammenwohnen. Diese Bibelstellen zeigen uns, dass das Paradies, das Jesus am Kreuz erwähnte und in dem der Mensch mit Gott zusammenleben wird, heute in der Form noch nicht existiert. Es wird erst in Zukunft existieren, nachdem alles, was in Offenbarung Kapitel 20 beschrieben wird, abgeschlossen ist. Die Auferstehungen, die dort beschrieben werden, auch das Gericht vor dem großen weißen Thron. Woher können wir wissen, dass das, was ich gerade gesagt habe, die Bedeutung der Worte Jesu sein muss? Zum einen sagt uns die Bibel deutlich, dass Jesus am Tag seines Todes nicht in den Himmel gefahren ist oder nicht ins Paradies gefahren ist. Wäre das der Fall, würde das Jesu eigenen Aussagen widersprechen. Denn, wie wir wissen, hat Jesus als Antwort gegeben, als er von den Pharisäern herausgefordert wurde, er möchte ihnen doch ein Zeichen nennen. Er sagte: Ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Sinngemäß, jetzt in meinen Worten, ich werde tot sein und 3 Tage und 3 Nächte begraben sein. Es sei denn, man will behaupten, dass das Paradies im Schoß der Erde zu suchen ist. Paulus bestätigt dieses. In 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 3 und 4, schreibt er, ich lese uns das vor: Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist. Paulus sagt nicht, er ist dann sofort ins Paradies gefahren. Nein, er ist begraben worden und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Übrigens sagte Jesus kurz nach seiner Auferstehung von den Toten zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Das heißt, mehr als 3 Tage und 3 Nächte nach seinem Tod sagte Jesus, dass er noch nicht im Himmel gewesen ist. Wenn man sagen will, der Himmel ist dieses Paradies. Jesus war 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde, das heißt im Grab. Und nirgends sagt uns die Bibel, das ist für uns keine große Überraschung, dass der Leichnam Jesu ins Grab gelegt wurde und seine unsterbliche Seele ist irgendwo anders hingefahren. Das ist ja Unsinn. Das würde allem, was wir in der Bibel haben, widersprechen. Jesus wollte diesen Mann, diesen Schächer am Kreuz, trösten. Er wollte ihm Mut machen. Denn der Schächer am Kreuz starrte dem Tod ins Angesicht. Da ist es wirklich einem nicht zum Lachen zumute. Und Jesus wollte ihm sagen, es kommt eine Zeit, wenn wir uns wiedersehen werden. Wir werden uns im Paradies wiedersehen. Und Sie wissen, dass es im Urtext der Bibel keine Interpunktion gibt. Die Interpunktion, die wir in Lukas 23, Vers 43 finden, verdanken wir der Lehre von der unsterblichen Seele. Denn Vers 43 sollte wie folgt lauten, wahrlich, ich sage dir heute, Doppelpunkt. Also die Betonung liegt auf heute. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Laut einer Fußnote der Companion Bible, die sehr viele Fußnoten hat, die Bekräftigung mit dem Wort heute war ein gewöhnliches hebräisches Idiom, das häufig im Sinne einer ernsthaften Betonung benutzt wurde. Das ist verständlich. Der Mann weiß, er stirbt bald. Er bat Jesus um Gnade und Jesus sagte ihm, er bekräftigt das. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Nun haben einige hier einen Einwand, Leute, die an die unsterbliche Seele glauben. Weil sie meinen, eine Bibelstelle zu kennen, die uns zeigt, dass Jesus in diesen 3 Tagen und Nächten nicht im Schoß der Erde war, nicht tot war im Grab, sondern dass er in die Unterwelt hinabgefahren ist und dort den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Und um Lukas 23, Vers 43 richtig deuten zu können, muss man auch auf diesen Einwand eingehen. Deshalb schlagen wir zu unserer letzten Stelle 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 18 bis 20 nach. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 18 bis 20. 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20. Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet worden nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott Härte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, im Hebräischen, das ist jetzt Griechisch, aber wäre das Hebräisch, da würde an der Stelle Nefesh stehen. 8 Nefesh wurden gerettet durchs Wasser hindurch. Und einige sagen, aha, siehe da, Vers 18, Jesus ist getötet nach dem Fleisch, aber er lebte weiter im Geist und er ist dann in diesen 3 Tagen und Nächten hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Nun, wie sollen wir diesen Abschnitt verstehen, den einige als Beweis für das Weiterleben Jesu unmittelbar nach seinem Ableben am Kreuz heranführen oder sehen wollen? Erstens einmal ist Jesu Auferstehung als Geistwesen erst 3 Tage und 3 Nächte später erfolgt. Er ist ja nicht sofort wieder lebendig gemacht worden. Das wissen wir und das ist ja eindeutig belegt. Vers 19. Wir haben hier zu Beginn des Verses in der Lutherbibel in ihm. Worin? In dem Geist. Das heißt, was immer hier beschrieben wird, das tat Jesus im Geist, also als Geistwesen. Wann ist es erfolgt? Wie ich sagte, es kann unmöglich die Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung sein, denn er sagte selbst, Hier würde drei Tage im Schoß der Erde sein, das heißt, im Grab liegen. Vers 20 gibt uns die Antwort. Vers 20 sagt uns, als Gott Härte und Geduld hatte zur Zeit Noahs. Das heißt, Jesus predigte im Geist. Zu dem Zeitpunkt wäre er biblisch gesehen das Wort gewesen. Er predigte im Geist zu der Zeit, als die Arche vorbereitet wurde. Wem predigte er? Er predigte den Geistern, die einst ungehorsam waren. Den Geistern im Gefängnis. Das sind die Dämonen. Sie waren ja für den Zustand der Erde zur Zeit der Sintflut verantwortlich durch ihre Verführung. Und dieser Zustand wird in 1. Mose 6, Vers 5 beschrieben, wo jede Vorstellung und jeder Gedanke des Menschen eigentlich nur böse war, auf das Böse ausgerichtet war. Das heißt, vor der Sintflut predigte Jesus den Dämonen über ihr zukünftiges Schicksal. Und deshalb kann man Stellen verstehen, in denen wir lesen, wie Jesus, als er Mensch auf der Erde lebte, von Dämonen gefragt wurde, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen wissen, was ihnen bevorsteht, da Jesus es ihnen in der Zeit vor der Sintflut gepredigt hat. Tartaru ist der biblische Ausdruck für die Erde im Sinne eines Gefängnisses für die Dämonen. Ihr Wirken ist auf die Erde beschränkt. Und diesen ungehorsamen Geistern, denen hat Jesus im Geist, also als Geistwesen, als das Wort, unmittelbar vor der Sintflut gepredigt. Diese Verse können unmöglich als Belegstelle dafür angeführt werden, dass Jesus in den drei Tagen und drei Nächten zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung in der Hölle, die es ja nicht gibt, so wie man sich die vorstellt, war und dort gepredigt hat. Das war unsere letzte Stelle, die wir heute behandeln werden. Haben wir damit alle Bibelstellen behandelt? Die Bibelstellen, die manche als Belegstellen für ihre Sichtweise heranführen, dass es eine unsterbliche Seele gibt? Nein, aber wir haben wesentliche Stellen behandelt. Und ich hoffe, durch die Art, wie wir sie behandelt haben, hat man auch eine Vorstellung, wie man vorgehen kann, wenn man mit anderen Stellen dieser Art konfrontiert werden. Am wichtigsten ist die Überzeugung, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Wenn die Schrift gebrochen werden kann, wenn sie sich widerspricht, dann ist sie insgesamt untauglich und unzuverlässig. Und man fängt immer bei solchen Dingen mit den klaren Aussagen an, wie wir das heute gemacht haben. Die Toten wissen nichts. Sie sind entschlafen und werden erst dann wieder leben, wenn Gott sie vom Schlaf des Todes erweckt.